Johannes 13, die Verse 4 bis 15. Zwischendurch, für die, die mitlesen, lasse ich ein oder zwei Verse aus. Das hat damit zu tun, dass wir heute bei der Betrachtung dieses Abschnittes nicht auf die Person des Judas eingehen. Deshalb fehlt also dieser Vers auch in der Predigttextlesung. Johannes 13 von Vers 4 an. Da stand Jesus vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie ab mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus antwortete: Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Da spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein und ihr seid rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um deinen Segen zum Reden und zum Hören, damit beides, Reden und Hören, recht geschehen kann in deiner Gegenwart. Amen. Liebe Gemeinde, viele Bilder von Jesus haben wir vor Augen. Und nachdem wir diesen Abschnitt der Heiligen Schrift gehört haben, haben wir Jesus vor Augen mit einer Schürze. Jesus mit Schürze. Und damit haben wir etwas vor Augen, was wesentlich ist für Jesus. Die Schürze ist wesentlich. Es war damals nicht eine Schürze, wie wir sie heute kennen. Wir kennen Schürzen aus dem Haushalt, vom Grillen. In manchen Lokalen wird mit einer besonderen Schürze bedient. Hier geht es um einen Schurz, ein um die Hüften gebundenes Tuch, ein Leinentuch. Aber ich rede mal wegen der Einprägsamkeit von der Schürze. Jesus mit Schürze, das ist wirklich erstaunlich. Der Sohn Gottes mit Schürze, der Herr der Welt mit Schürze. Lassen Sie uns dem ein bisschen nachdenken. Jesus mit Schürze, das bedeutet zum einen eine erstaunliche Demonstration, zum anderen eine erstaunliche Konfrontation und das bedeutet dann auch noch eine erstaunliche Provokation. Schauen wir uns also an, was hier demonstriert wird, wie wir konfrontiert werden und wozu provoziert wird. Da kommt Jesus also mit der Schürze. Es heißt, sie waren beim Mahl, er steht auf, legt das Obergewand ab und das macht jedem deutlich, jetzt geht es um körperliche Arbeit. Er gießt Wasser in ein Becken, das was hier eben schon im Vorfeld des Gottesdienstes passiert war, gießt Wasser in ein Becken und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen und er trocknet sie ab. Das haben wir ja auch eben gesehen, war ja hochprofessionell, also ich habe sie bewundert. Eigentlich nicht zu fassen. Die Schürze, diese Art von Schürze, der Schurz, das war Kleidung des Sklaven. Jesus legt also Sklavenkleidung an. Füße waschen, das war Aufgabe des Sklaven. In der Sklavenkleidung vollzieht Jesus eine Sklavenhandlung. Diese Rolle übernimmt er. Und wohlgemerkt, der vom Vater gekommen ist und von dem es vorher heißt, der Vater hat ihm alles in seine Hände gegeben, alle Macht, der übernimmt Sklavendienste. Eine erstaunliche Demonstration. Demonstriert wird nämlich, das bin ich, Leute. Sklave, Diener, das bin ich. Und nun kann ja jeder sein Gespräch beginnen mit dem lebendigen Herrn, der ja hier und jetzt gegenwärtig ist. Und ich sage, Herr, das kann doch nicht sein. Du bist mein Retter. Vielen Dank. Du bist der Herr. Dir will ich folgen. Bei dir bin ich gut aufgehoben. Danke. Und ich möchte dir dienen. Und du hast dein Leben für mich hingegeben. Aber dass du jetzt hier und heute unterwegs bist, um mir zu dienen, eigenartig. Kann das sein? Und Jesus macht noch einmal deutlich, genau das ist mein Programm. Dienen will ich. Ich bin gekommen, nicht um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und dass ich mein Leben hingegeben habe zur Erlösung für dich, das geht weiter. Ich bin an deiner Seite als der, der dir dient. Und ich bin in dieser Welt gegenwärtig als der, der dient. Das ist mein Programm, sagt Jesus. Er sagt, ich will in die tiefsten Tiefen der Welt hinein und in die tiefsten Tiefen deines Lebens. Ich will nicht nur dahin, wo alles glänzt, erst recht nicht dahin, wo der Glanz nur äußerlich ist. Ich will in dieser Welt und in deinem Leben dahin, wo es ganz elendig ist, wo der Kummer wohnt, wo Sünde, Tod und Teufel regieren. Da will ich hin, in diese Dunkelheiten. Da, sagt Jesus, will ich helfen und will ich retten. Und heilen. Ja, das demonstriert Jesus, indem er sich die Schürze umlegt. Eine erstaunliche und ganz umfassende Demonstration. Hier wird nicht eine Kleinigkeit demonstriert. Hier geht es ums Ganze, um das Ganze der Sendung und des Auftrags Jesu. Den erkenne ich, wenn ich Jesus mit der Schürze vor Augen habe. Ich merke dann auch, und das ist etwas sehr Tröstliches, vor diesem Herrn, der mit der Schürze daherkommt, da muss ich überhaupt nichts verbergen. Nichts Dunkles, nichts Unangenehmes, nichts Zweifelhaftes. Ich muss da nichts verbergen, denn da will er gerade hin. Im Übrigen, ich könnte auch gar nichts vor ihm verbergen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Dass ich das gar nicht könnte, aber ich muss es auch nicht, sondern er will gerade in die Niedrigkeiten unserer Welt und unseres Lebens. Er will gerade in die Abgründe hinein, um da sein Licht anzuzünden, um da als der Heiland gegenwärtig zu sein. Gerade dazu ist er gekommen. Der alle Sünde auf sich genommen hat, der selbst zur Sünde gemacht wurde, der ekelt sich vor keiner Sünde, vor keiner Niedrigkeit. Da kommt er mit seiner Schürze hin. Die Schürze, eine erstaunliche Demonstration des Wesens und Wirkens Jesu. Im Christushymnus im Philipperbrief finden wir das in den Worten, er erniedrigte sich selbst. Die Schürze. Und nun habe ich gesagt, es kommt zu einer Konfrontation. Da kam Jesus zu Simon Petrus, der sprach, Herr, solltest du mir die Füße waschen? Petrus empfindet, dass hier etwas Ungeheuerliches passiert. etwas, das nicht wahr sein darf, ein Rollentausch, der einfach nicht geht. Jesus der Sklave, ich der Herr. Er der Diener, ich der Bediente. Geht nicht. Und Jesus sagt zu Petrus, du verstehst das jetzt nicht, aber warte mal ab, du wirst das noch verstehen. Aber so leicht war ja Petrus, dieser Dickkopf, nie abzuspeisen. Ich denke, wir im Bergischen Land oder ich bin Siegerländer, ich weiß nicht, wie das hier in Hessen ist mit der Kultur, aber den Leuten im Bergischen Land und im Siegerland und vielleicht ja auch hier, aber ich weiß es nicht, denen sagt man nach, sie werden dickköpfig. Petrus auch. Also der hätte durchaus aus dem Bergischen Land oder aus dem Siegerland kommen können, mit seinem Dickkopf. So schnell lässt sich Petrus nicht überzeugen. Nimmermehr darfst du mir die Füße waschen. Und hier beginnt die Konfrontation. Wir merken das. Petrus will diesen Dienst nicht. Und warum nicht? Weil er der tiefen Überzeugung ist, ich brauche diesen Dienst Jesu nicht. So, hier kommt es zur Konfrontation. Jesus konfrontiert Petrus damit, dass er genau diesen Dienst braucht. Sonst, Petrus, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und jetzt kann hier jeder von uns seinen Namen einsetzen. Jesus sagt, sonst hast du keine Gemeinschaft mit mir, wenn du dir meinen Dienst nicht gefallen lässt. Ich kann mich da schon gut in Petrus hineinversetzen. Er spürt, dass Jesus ihm deutlich macht, Petrus, deine ganzen guten Absichten, und die waren ja wirklich sehr gut, und deine ganze Willensstärke, deine ganze Begeisterungsfähigkeit, dein Eifer. Jesus macht ihm deutlich, für die Frage, ob du Gemeinschaft mit mir hast, hat das alles keine Bedeutung. Dafür nicht. Es hat vielleicht Bedeutung dafür, ob Petrus gut Projekte durchziehen kann. Aber es hat keine Bedeutung für die Frage, ob er eigentlich tiefe, innige Gemeinschaft mit Jesus erlebt. Die Gemeinschaft mit Jesus, die entsteht nur dadurch, dass ich mir dienen lasse, dass ich mir seinen Dienst an mir gefallen lasse. Wir kennen das. Uns ist schrecklich viel daran gelegen, uns nur nichts schenken zu lassen. So, und diese Haltungen, die werden hier konfrontiert mit Jesus, der sagt, hier geht es aber gerade darum, dass du dir etwas schenken lässt. Die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott kommt nur durch den Dienst Jesu an uns zustande. Das macht Jesus hier nochmal deutlich in dieser Konfrontation. Es geht zutiefst hier um Heilsgewissheit. Wenn Jesus Petrus deutlich macht, ich mit meinem Dienst, mit der Hingabe meines Lebens, ich bin der Grund deines Heils. Nicht dein Eifer, nicht deine guten Absichten, nicht deine Willensstärke. Ich bin der Grund deines Heils. Darauf verlass dich. Vertrau mir. Ja, und wir erkennen nochmal, Christsein, das heißt zuallererst empfangen. Das heißt zuallererst und im Kern, sich das Heil, das Jesus erwirkt hat, zusprechen zu lassen. Und dieser Zusage zu vertrauen. Deshalb hängt in unseren Gemeindezentren das Kreuz. Deshalb. Und wachsen im Glauben. Wachsen im Glauben heißt nicht, davon werde ich jetzt immer unabhängiger. Am Anfang musste mir das Heil geschenkt werden, aber jetzt bin ich unterwegs mit meinen ganzen guten Absichten. Sondern wachsen im Glauben heißt, ich lerne mehr und mehr von dieser Zusage her zu leben. Und das macht gelassen und das macht getrost. Und das gibt auch eine unendliche Stärke. Eine Stärke, aus der heraus dann wieder viel erwachsen kann. Aber da heraus. Ein schon verstorbener Theologe, der in Wuppertal gewirkt hat, Helmut Tacke, hat mal gesagt, wesentlich im Prozess des Glaubens ist die Bewegung des Sich-Verlassens. Wer sich auf Gott verlässt, der verlässt sich selbst. Solcher Glaube weiß um die Verlässlichkeit der Treue Gottes und um die Fragwürdigkeit alles Eigenen. Glaube verliert darum das primäre Interesse am eigenen Ich zugunsten der Freude am Du Gottes. Dem Glauben bleibt die Abwendung von der Selbsterfahrung und die Hinwendung zur Christuserfahrung. Soweit der Satz von Helmut Hacke. Wir haben gesehen, was hier für eine Konfrontation geschieht. Aber in dieser Konfrontation ereignet sich etwas sehr Tröstliches. Und nun das Letzte. Ich habe gesagt, dieser Abschnitt, dieses Geschehen, was hier dargestellt wird, enthält eine Provokation. Vielleicht haben Sie schon gefragt, ja, aber wann kommt's denn jetzt? Wenn einer von der Diakonie kommt, dann muss der doch irgendwann auch sagen, Leute, nur tut mal was, dient mal. Und jetzt haben wir von dem Dienst Jesu gesprochen. Wenn es um den Empfang des Heils geht, da hat unser Tun nichts verloren, als nur das eine, dass wir es annehmen und sagen, ja, Herr, danke. Und nun sagt Jesus, ihr habt gesehen, was ich getan habe, und das sollt ihr jetzt auch tun. So wie ich euch die Füße wasche, so tut das jetzt auch. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, das bin ich auch, aber wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, wohlgemerkt habe, von dieser Erfahrung her leben Christen jetzt, so sollt auch ihr untereinander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus mit Schürze. Das ist jetzt die Provokation. Doch, die ist auch da. Tut einander das, was ich euch tue. Jesus ist wahrlich nicht nur Vorbild. Wahrlich nicht nur Vorbild. Aber er ist selbstverständlich für Nachfolger auch Vorbild. Und damit sind wir bei dem, was immer noch in vieler Munde ist, bei der sogenannten christlichen Nächstenliebe. Die Liebe des Nächsten beginnt immer damit, dass ich einen anderen Menschen wirklich wahrnehme. Das gilt hier in unserem Land, das gilt in der Begegnung mit anderen Kulturen. Eben haben wir was davon gehört, fand das sehr eindrücklich. Immer geht es zuerst um die Wahrnehmung. Wer ist der, der hier vor mir steht? Was ist der Kontext? In was für einem Land befinde ich mich hier? Dass ich sehe und höre, wer der andere ist und erkenne, was er braucht und auch erkenne, was ich ihm geben kann mit meinen Gaben und mit meinen Grenzen und was er von mir annehmen kann. Das Besondere des Dienstes von Christen in dieser Welt ist, es ist der Dienst von Menschen, denen zunächst von Christus gedient wurde. Der Dienst, den wir als Christen in unserer Welt tun, auf vielfältige Weise, der lebt von dem Dienst, den wir von Jesus an uns erfahren. Man nennt das intrinsische Motivation, Motivation von innen. Hurra, mir wird gedient von Jesus. Und nun kann ich und möchte ich aber auch gerne mit meinen Möglichkeiten in dieser Welt mitwirken und dienen. Der Dienst von Christen, das ist der Dienst von Bedienten. Henry Nouwen hat einmal in einem Buch über Seelsorge gesagt, also der Zusammenhang ist ein anderer, es gibt drei Gefahren für Menschen, die in der Seelsorge tätig sind. Und ich erweitere das mal und sage, drei wesentliche Gefahren von Menschen, die dienen, die für andere da sind. Die eine Gefahr, man möchte ein unentbehrlicher Mensch werden. Was ist das für ein tolles Gefühl? Da bin ich unentbehrlich. Die zweite Gefahr, man möchte ein beliebter Mensch werden. So, everybody's darling. Und die dritte Gefahr, möchte ein mächtiger Mensch werden. Wenn sich diese Gefahren verbinden mit dem Dienst, dann kommt etwas ganz Ungutes dabei heraus. Jesus setzt woanders an. Ich diene dir. Und Menschen, die diesen Dienst erfahren, sind nun in dieser Welt tätig mit einer anderen Grundhaltung, nämlich ich lebe davon, dass ich empfange. Ich muss für mein eigenes Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein, muss ich nicht durch Dienst unentbehrlich und mächtig und beliebt werden, sondern ich kann dienen um der Menschen willen, um der Sache willen. Aber hier geht es um Menschen. Das ist die Grundhaltung, die der einnehmen kann, der Jesus mit der Schürze vor Augen hat und der von seinem Dienst lebt. Aller Dienst wird dadurch entfremdet, kaputt gemacht, dass wir dienen, um uns selbst zu rechtfertigen, dass wir dienen, um uns selbst zu bestätigen. Eine ganz andere Grundhaltung nehmen wir ein, wenn wir vom Dienst Jesu leben. Der Dienst dessen, der vom Dienst Jesu lebt, der, ich sage das sehr bescheiden, der ist etwas selbstloser, etwas selbstvergessener. Und er ist von daher für einen anderen Menschen wohltuend. Ich wünsche uns, dass wir Jesus mit der Schürze vor Augen behalten, dass wir von diesem Geschenk leben und dass wir merken, welche Kräfte da frei werden, wo ich diesen Dienst immer wieder in mir und an mir erfahre, wie es uns hellwach macht, wahrzunehmen, was jetzt zu tun ist, von uns als Einzelnen, von einer Gruppe der Gemeinde, von einer Gemeinde. Da sind die Herausforderungen ja vielfältig und ich will gar nicht sagen, was das in Dillenburg sein kann. Das entdecken Sie ja selbst oder haben Sie längst entdeckt. Wichtig ist dieser Ansatz, der lebendige Herr, der Herr des Kosmos, der ist für uns da mit der Schürze, um uns zu dienen.